Wir wollen sprechen über den FC Augsburg und der hatte ja eine durchwachsene Saison, die aber im Guten geendet ist und das wird nicht nur alle Augsburg-Fans da draußen freuen, sondern auch mein Gast, das ist Tiziana Höll. Mit ihr will ich jetzt zurückblicken auf diese Saison. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Der Rasenfunk Royal.
Wir waren immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Guten Morgen, liebe Tiziana. Wir nehmen am Morgen auf, deswegen begrüße ich dich auch so. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Max. Ich freue mich auch.
Ich freue mich auch, weil es ist ja auch wirklich einiges passiert in dieser Augsburger Saison. Am Ende ist es jetzt Rang 10 geworden. Was überwiegt bei dir? Enttäuschung, dass man aus den europäischen Plätzen, an denen man ja wirklich dran war, noch rausgefallen ist, oder Erleichterung darüber, weil wenn man sich jetzt nochmal so zurückerinnert, wie diese Saison losging, hätte es ja auch ganz anders laufen können.
Erstmal muss ich sagen, ich glaube, es war am Ende der 11. Rang tatsächlich. Wir sind nochmal eins weiter nach hinten gerutscht.
Das ist ja total lustig. Ich habe hier noch, weil ich so viele Sendungen hatte, die vom 33. offen. Ja, sollte ich mal. Ja. 11. Rang. Entschuldigung.
Was überwiegt? Ja, ich habe da so zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen natürlich die Erleichterung, dass man die letzten Wochen so entspannt verbringen konnte, weil wenn ich mich an die Saison davor erinnere, dann ging das ja bis zum letzten Spieltag, dass wir da bibbern mussten, ob wir die Klasse halten oder nicht. Davon waren wir ja weit entfernt in dieser Saison. Deswegen schon hauptsächlich Dankbarkeit und Erleichterung, aber es fühlt sich trotzdem nach einer verpassten Chance an, gerade wenn man auch auf Heidenheim blickt, die jetzt dann wahrscheinlich auch Conference League spielen dürfen. Und das hätten halt auch wir sein können. Und deswegen fühlt sich schon so ein bisschen an, als ob man mehr hätte erreichen können.
Also dann lass uns mal reingehen in die Saison. Wie alle Gäste hast du uns 5 Aspekte mitgebracht, mit denen sich diese Saison gut beschreiben lässt. Was ist denn dein erster?
Mein erster, da hast du gefragt unter anderem, was war der Moment der Saison? Soll ich damit einfach mal starten?
Ja, na klar, gern.
Okay, und der Moment der Saison war für mich tatsächlich die Entlassung von Enrico Maaßen im Oktober, denn das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, dass man da den Cut gemacht hat und dass man gesagt hat, nach diesem total verpatzten Start in die Saison, man zieht früh eben auch die Reißleine. Es war ja der erste Trainer, der entlassen wurde. Und genau, deswegen war das, finde ich, so der wichtigste Moment der Saison. Vielleicht nicht der einen am meisten gefreut hat, denn ich muss sagen, ich persönlich kam mit Enrico Maaßen so auf dieser menschlichen Ebene sehr gut klar. Ich finde, er hat da sehr gut eigentlich auch zum FCA gepasst. Aber man hat einfach dann gemerkt, die Entwicklung ist nicht in die richtige Richtung gegangen. Und Torup kam ja dann und spätestens dann hat es eigentlich wieder angefangen, Spaß zu machen. Augsburg hat eine wirklich teilweise richtig schönen Fußball gespielt. Leute kamen wieder ins Stadion. Also das war auf jeden Fall irgendwie so die richtige Entscheidung und deswegen für mich wahrscheinlich auch so der Moment der Saison.
Ja, aber ganz so schnell lasse ich dich aus der Enrico Maaßen-Zeit noch nicht raus. Da müssen wir schon nochmal tiefer reingehen. Es war ja schon so, du hast es ja beschrieben, in der letzten Saison wurde es knapp, aber man hat es geschafft, in der Liga zu bleiben. Und dann war der Saisonstart in dieser Jahr wirklich fürchterlich. Und das ging schon im DFB-Pokal los. In Unterhaching ausgeschieden. Als eins von ganz wenigen Teams, das sich also als Erstligist, die da schon rausgehen in der ersten Runde. Warum hat denn Enrico Maaßen es nicht geschafft, deiner Meinung nach jetzt in der Rückschau etwas Positives in der Saisonvorbereitung einzustudieren, was sich dann irgendwie auch umsetzen lässt?
Naja, also ich finde, der Kader, hat man ja jetzt auch gesehen, hat mehr hergegeben. Klar, man hat dann vielleicht nochmal im Winter nachjustieren müssen, aber an sich, er selbst, ich habe neulich nochmal ein Interview von ihm gelesen, er hat sich ja jetzt ein paar Monate Auszeit gegönnt und hat jetzt nochmal mit Medien gesprochen und sagt rückblickend über die Zeit, dass er schiebt viel auf die Langzeitverletzten. Also es stimmt schon, dass du natürlich in Augsburg immer viele Verletzte hattest jetzt über die ganze Saison. Andererseits, Torup hatte ähnliche Probleme und hat es anders gelöst bekommen. Und ich glaube, was er auch so als Fehler von sich selbst eingesteht, ist, dass er zu viel gleichzeitig ändern wollte. Also er hat unter anderem einen neuen Fitnesstrainer noch eingestellt, weil er gesagt hat, das war was, woran er dringend arbeiten wollte. Hat irgendwie es war ja seine erste Station auch als Bundesliga-Trainer, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, er war teilweise ein bisschen überfordert damit und hat vielleicht vergessen, dass er sich eigentlich auf die Rolle als Trainer fokussieren sollte und hat stattdessen noch tausend andere Sachen gemacht. Hat versucht, eben ganz, ganz viel auch am Staff zu ändern. Es kamen auch viele neue Spieler, muss man sagen. Also ja, du hattest schon eine gewisse Rotation drinnen. Aber er wirkte, finde ich, oft streckenweise überfordert mit der Aufgabe.
Hm. Und das hat ja auch damit zu tun, weil als du gesagt hast, du bist immer gut mit ihm menschlich zurechtgekommen, da wollte ich schon den Witz machen, ja, aber ich glaube Robeleo nicht ganz so, weil der wurde mehr oder weniger von ihm aussortiert und das ja, obwohl er in der schwächeren Phase in der Rückrunde der letzten Saison noch einer derjenigen war, der vorangegangen ist, der zwar bei ihm tatsächlich im sprichwörtlichen Sinn, er hat sich manchmal den Ball genommen, ist über die Mittellinie und hat irgendwie versucht, einen Angriff einzuleiten, weil das war ja das große Problem vom FC Augsburg. Glaubst du, dass solche Aspekte da noch mit dazu kamen?
Ich glaube schon, also es wirkt jedenfalls im Nachhinein so, als ob er doch mit dem einen oder anderen Spieler auch ein bisschen Probleme hatte. Er hatte wohl auch gewisse Lieblingsspieler, die er dann irgendwie bevorzugt hat. Also ich habe gemerkt jetzt im Verlaufe der Saison, dass es viel ruhiger wurde. Ich finde, es gab für Augsburg sehr untypisch, so gerade im letzten Jahr, sehr viel Reibereien, viele Sachen, die an die Presse durchgedrungen sind. Und das passt eigentlich gar nicht so zum FCA. Und spätestens seit Jes Torup im Amt ist es viel ruhiger wieder geworden und viel harmonischer wirkt es auch auf dem Platz. Also so dieses Teamgebilde ist wieder viel mehr da. Die spielen alle füreinander und das hatte man unter Maaßen irgendwie nicht so das Gefühl.
Ja, wobei das natürlich die berühmte Henne-Ei-Frage ist, ne? Also es lief ja von Anfang an unter Toro besser, da kommen wir ja gleich dazu. Und dann wird es ja auch automatisch ruhiger. Also da müssen wir mal gucken, wie es in der nächsten Saison wird. Also es war Ausscheiden in Haching, dann ein 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach, zu Hause ein 1:3 bei Bayern, okay, kann passieren. 2:2 gegen Bochum, 0:3 gegen Leipzig und es wollte eben einfach vor allem spielerisch nicht besser werden. Und es gab wenige Tore, wenige Chancen, viele Niederlagen. Wir müssen jetzt nicht in jedes Spiel nochmal reingehen, weil das haben wir ja im Rasenfunk in dieser Saison gemacht. Und dann kam Jes Torup, die große Unbekannte. Und er steigt ein mit einem 5:2 in Heidenheim. Und plötzlich, das ist, als würdest du die Patina von so einem alten Kupferkessel wegstreichen. Auf einmal glänzt da was und du denkst dir, Mensch, das war ja die ganze Zeit da, wir haben es bloß nicht gesehen. Was hat denn Jes Torup da gemacht?
Also vor allem, glaube ich, hat er sich auf die Basics wieder zurückberufen, hat Stabilität vor allem defensiv auch wieder reingebracht und hat auch so eine ganz andere Mentalität mit gebracht. Also so dieses, man hat wieder Bock auf Gewinnen. Also das klingt so banal, aber es war oft irgendwie so dieses, ja, also wenn wir einen Punkt mitnehmen, dann sind wir schon zufrieden. Und er war wirklich so, nee, wir gehen auf die 3. Also man hat ja auch gemerkt, das war ja auch ein Aspekt, den ich heute mitgebracht habe, dieses Comeback-Qualität. Dafür steht der FC Augsburg eigentlich überhaupt nicht.
Ja.
Also vor allem, wenn man sich die Statistiken aus der letzten Saison anschaut, da waren wir mit die Schlechtesten, die nach Rückstand nochmal Punkte geholt haben. Jetzt waren wir, spätestens seit Jes Torup, hat sich das komplett gedreht. Und ich dachte teilweise, wenn ich Spiele vom FCA gesehen habe und wir lagen zurück. Ich dachte, okay, das können wir abschreiben, da passiert heute nicht mehr viel. Und ich wurde eines Besseren belehrt. Und das war, glaube ich, auch was er geschafft hat, wirklich diesen Switch. Und was dann Spieler ja auch irgendwann in die Psyche eindringt und sagt, hey, nee, wenn wir zurückklicken, wir können da immer noch was nach der Halbzeit drehen. Und wir haben das Potenzial. Und das waren, glaube ich, wichtige Aspekte. Heißt nicht, dass wir auch nicht in Augsburg Spiele hatten. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen Bremen, wo wir wirklich spät dann eben auch nochmal Punkte weggegeben haben. Auch das gab's, muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Ich glaube, es war auch ein Spiel gegen Wolfsburg, wenn ich mich richtig erinnere. Also teilweise wirklich sehr, sehr unglücklich auch noch Punkte weggegeben. Aber man muss sagen, das ist was ich ihm wirklich hoch anrechne, dass wir endlich mal wieder so dieses, es ist alles drin, wir glauben an uns und an unsere Qualitäten. Und genau, trotzdem glaube ich, das Wichtigste war bei ihm einfach, dass er einfach mal Ruhe reingebracht hat. Er hat ja auch so ein Wesen, also ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast, er ist so ein sehr ausgeglichener, normaler Typ, wenig glaborös, aber das passt auch sehr gut nach Augsburg. Und ich glaube, genau, mit seinem Staff hat er einfach so Stabilität erstmal reingebracht.
Ja, also ich habe mir ja viele Pressekonferenzen von ihm angeguckt, unter anderem eben auch die, in der er sich vorgestellt hat. Wir haben das alles damals im Fokus versucht aufzuarbeiten, was da verändert wurde, wie er auch Fußball spielen lässt. Ich meine, es gab ein paar offensichtliche Umstellungen. Er hat die Dreierkette, die zuletzt Enrico Maaßen dann eingeführt hatte, damit man endlich mal keine Tore mehr kassiert, hat er wieder zur Viererkette umgemodelt und kurz mit 4-4-2 flach gespielt und dann hat er aber seine Raute umgesetzt und das wurde dann so das große Ding. Aber vor allem war es ja, also die Formation spielt natürlich eine Rolle, gerade dass die Raute wieder zurück ist, war interessant, haben wir im Taktiksegment schon kurz drüber gesprochen im Rasenfunk Royal, aber es war ja vor allem ein Gefühl des Bejahens von Offensive. Also mein Eindruck war, dass Enrico Maaßen es nicht mehr geschafft hat, die Angst vor dem Verlieren zu nehmen. Und es war eine schlechte Grundstimmung und das hat sich dann auf dem Spielfeld gezeigt. Unter Jes Torup war es schon im ersten Spiel, es hat natürlich auch perfekt funktioniert, das muss man zugeben, gegen Heidenheim. Also es ging sehr gut los, dann hat Heidenheim Tore geschossen, der hätte es nochmal kurz wackeln können und dann aber ging es furios weiter und dann direkt 5-2, dann gegen Wolfsburg 3-2 und dann ist man erstmal ungeschlagen geblieben für noch weitere 4 Pflichtspiele. Aber dass er eben einfach diese Lust aufs Gewinnen wecken konnte und da hat man dann auch gesehen, was dieser Kader eigentlich kann. Also dieser Kader ist nicht gebaut für, wir stehen tief im Block und haben 25% Ballbesitz, so wie es aber ehrlicherweise am Ende dieser Saison auch war, da kommen wir dann noch hin. Der Kader ist halt dafür gemacht zu sagen, wir haben jetzt zwar nicht die ganze Zeit den Ball, aber wenn wir den Ball haben, dann geht's schnell nach vorne und wenn wir zurückliegen, so und jetzt kommen wir dann zu den Comeback-Qualitäten, dann schaffen wir es schon auch mal einen Gegner zu bespielen, weil wir haben eben entsprechende Spieler und auch eine entsprechende Taktik, dass wir offensive Räume überhaupt besetzt bekommen. Wenn du mal so von Spielerseite auf den Kader gucken würdest, wer hat denn am meisten davon profitiert, dass Jes Torup gekommen ist?
Ich würde sagen, auf jeden Fall Ruben Vargas, der echt wieder zu alter Stärke zurückgekommen ist, als Zehner jetzt echt mich schon überzeugen konnte, ist ja schon auch immer wieder verletzt gewesen, also hat da auch echt eine Historie. Dann natürlich, ja, Demirovic, Tietz, werden wir später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen drauf, genauer drauf blicken. Ja, ich weiß nicht, sonst, Frederik Jensen hat mir gut gefallen über weite Strecken der Saison. Also, Engels bin ich eh ein Fan von, ist für mich einer der Spieler, die auch vor allem so was die Zukunft vom Verein betrifft, der ist noch so jung, sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Also viele Spieler haben, finde ich, profitiert und man merkt auch, dass beispielsweise ja auch ein Finn Dahmen irgendwie, der hat ja auch einen sehr, sehr holprigen Start gehabt in die Saison. Lange war für mich auch ein Fragezeichen, ob er es jetzt wirklich ist, kann er dieser Rolle gerecht werden. Aber auch der, finde ich, hat jetzt, bevor er sich dann jetzt schwer verletzt hat, aber viel besseren Eindruck gemacht, wurde viel ja souveräner. Und das würde ich schon auch alles irgendwie Jes Torup zuschreiben. Was ich vielleicht noch taktisch erwähnen würde, ist auch von der Deckung. Also wir sind jetzt bei einer Raumdeckung, davor waren wir bei einer Manndeckung. Auch das, finde ich, hat auf jeden Fall Augsburg sehr gut getan. Und ja, man verfällt leider trotzdem manchmal noch in alte Muster. Ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Konstanz ist da immer noch nicht drin. Aber alles in allem finde ich schon auf jeden Fall die richtige Entwicklung. Weil wie du gesagt hast, gerade so diese Lust auf Offensivfußball, ich kann mich eigentlich seit Jahren nicht dran erinnern, dass wir das hatten. Und das wiederum lieben ja auch Fans. Und deswegen kommen auch deutlich mehr Fans inzwischen wieder ins Stadion.
Und das ist nämlich das Interessante, was quasi damit einherging, mit dem Stimmungsumschwung innerhalb des Teams, den es ganz offensichtlich gab, dass es eben das ganze Umfeld so ein bisschen mitgenommen hat. Und das führt ja auch dazu, und das ist ein weiterer Aspekt, den du mitgebracht hast, dass man mit einer anderen Anspruchshaltung an Spiele herangeht. Jes Torup ist ein Trainer, der hat schon Champions League trainiert mit dem FC Kopenhagen. Und er war natürlich unbekannt für uns Journalistinnen und Journalisten. Ich kenne eigentlich niemanden, der den dänischen Fußball so genau verfolgt hat. Man hat halt die paar Champions League Spiele gesehen. Und man hat aber schon gemerkt in der Vorstellungspressekonferenz, er hat eine klare Philosophie und er hat aber auch einen klaren Anspruch. Er hat klar gesagt, ey, ich will hier was erreichen. Und ich glaube, er hat sogar das Wort Europa da schon in den Mund genommen, was zum Zeitpunkt, als er kam, noch völlig absurd gewirkt hat. Was hat sich denn da innerhalb von dieser Saison beim FCA verändert?
Also zumindest weiß ich, dass Ermedin Demirovic das Wort Europa relativ früh in den Mund genommen hat. Mhm. Und ja, von allen Seiten. Also ich finde, Marinko Jurendic, unser neuer Sportdirektor, macht da ganz, ganz viel richtig. Der ist auf jeden Fall einer der Impulsgeber auch, dass man sagt so, nee, wir bauen jetzt hier gerade was langfristig auf. Es gibt ja den Berliner Weg bei Hertha und so ein bisschen so der Augsburger Weg, der auch viel in Richtung Nachwuchsarbeit geht. Wir haben eine neue Akademie, ein Nachwuchsleistungszentrum seit knapp 1 bis 2 Jahren. Da soll viel mehr passieren. Und eben aber auch so dieses, nee, wir wollen nicht immer nur versuchen, nicht abzusteigen, sondern der Anspruch, das ist ja auch schon so eine komische Verneinung, oder nicht absteigen, also so, nee, also du musst es ja mal positiv konnotieren und sagen, nee, wir wollen unter die Top 10, Top 12 zumindest kommen. Auch Europa könnte zumindest ein Ziel langfristig auch sein. Und das wird auch von Michael Streu beispielsweise mitgetragen. Also man merkt, so alle scheinen da auch das gleiche Ziel zu haben. Man ist sich nicht mehr so uneinig wie früher, würde ich behaupten.
Ja, psychologisch sagt man ja immer, es ist besser, für etwas zu spielen oder zu arbeiten als gegen etwas. Deswegen soll man quasi für den Klassenerhalt oder eben jetzt dann für Europa spielen und nicht gegen den Abstiegskampf. Aber das eine ist es ja, es zu sagen und das andere es zu machen. Also du hast diesen Punkt genannt, think bigger, dass eben der Anspruch wächst in Augsburg. Wenn ich mir die Zahlen angucke, dann sieht man, Augsburg ist immer noch einer der kleineren Vereine in der Liga. Man hängt immer noch, also was so Rohergebnis und Personalaufwand angeht, da liegt man so auf Platz 16, 17, 18, sind natürlich jetzt dann die ältestmöglichen Zahlen, weil die neuen von der DFL kommen jetzt dann in der Sommerpause. Das heißt, ein bisschen besteht ja da ja auch die Gefahr, sich zu verheben. Warum glaubst du, wird das in Augsburg nicht passieren?
Ich glaube, Augsburger oder Oberschwaben allgemein neigen überhaupt nicht dazu, zu sehr nach den Sternen zu greifen oder zu sehr drüber zu gehen. Ganz im Gegenteil. Ich würde behaupten, die ganze Region ist immer eher kleine Brötchen backen. Und ich finde, man muss da aber dann echt ein bisschen gegensteuern und sagen, nee, wir sind jetzt einfach schon seit über einem Jahrzehnt in der Bundesliga. Wir können jetzt auch einfach mal zumindest bisschen den Anspruch nach oben setzen. Es redet ja keiner davon, dass wir jetzt sagen, wir wollen Champions League spielen oder so. Das finde ich wäre vermessen, aber dass man mal weggeht von diesem eben, oh, immer Abstiegskampf. Ich weiß, ich habe zum Beispiel mitbekommen jetzt auch, dass bei den Fans teilweise dieses letzte T-Shirt, das zum letzten Spieltag, so da ging es auch wieder so darum, Klasse gehalten, so, das kam gar nicht so gut an, weil viele sagen so, über was reden wir hier eigentlich noch? Wir sind seit so vielen Jahren jetzt in der Bundesliga, wir müssen es doch nicht mehr feiern, dass wir die Klasse halten. Also ist das immer noch der Anspruch so? Und ich finde auch mit dem Kader, gerade in die Richtung, in die wir uns entwickeln und mit den guten Leuten, die wir auch eben so im Management haben, darf man auch einfach mal so ein bisschen nach oben schielen. Und ich glaube, wenn man guckt, wer gerade da so bei uns drumherum war, ob das jetzt in Bremen war, in Heidenheim, dann vielleicht auch Hoffenheim, das sind ja alles Clubs, ja, die haben teilweise finanziell andere Möglichkeiten, aber mit denen kann man, finde ich, schon mithalten.
Ja, es ist eine interessante Grundsatzdiskussion, wenn ich mir überlege, dass der Co-Trainer von Christian Streich bei seiner Verabschiedung hat als einzige Botschaft ans Publikum aussenden wollen, bleiben Sie bei Ihrer Erwartungshaltung, bleiben Sie demütig, es geht immer erst gegen den Abstieg oder für den Klassenerhalt und dann für weitere Ziele, und nichts von dem, was du sagst, ist falsch, aber das ist halt interessant, weil das ist ja die Position, in der eben ganz viele Vereine sind, in dass der beständige Erfolg, nämlich einfach erste Liga zu spielen, in Anführungszeichen einfach, für den du jedes Jahr sehr viel tun musst, dass der irgendwann im Umfeld nicht mehr diese Reize auslöst und nicht mehr begeistern kann. Und da sind schon manche Vereine dann gestolpert, weil sie dann zu schnell falsche Signale gesendet hat, weil sie dann mit der Unruhe nicht zurechtgekommen sind, die dann auch aufkommen kann, wenn du dann doch wieder im Abstiegskampf drin hängst. Und das könnte man ja bei Augsburg auch so sehen. Man hat ja sehr früh den Trainer entlassen. Letztlich muss man sagen, es war eine Fehlentscheidung, mit Enrico Maaßen in die Saison zu gehen. Das hat sich schon relativ deutlich gezeigt. Es ist halt nur gut gegangen, weil Jestorup den perfekten Start hatte. Also ich will es gar nicht schlecht reden, weil ich glaube, man hat da keine andere Wahl als Verein. Du musst immer irgendwelche Ziele setzen, und ich meine, es ist Leistungssport. Da geht es auch darum, Ziele zu erreichen, die man noch nicht erreicht hat. Das ist der Kern dieses ganzen Businesses. Aber es ist auch eine undankbare Situation, weil sollte es jetzt in der nächsten Saison wieder losgehen mit, keine Ahnung, 2 Unentschieden und 1 Niederlage, ja, dann weiß ich doch schon, dass alle Leute sagen werden, saisonübergreifend jetzt schon 8 Pflichtspiele nicht gewonnen, muss Torup weg. Also ich glaube, du verstehst meine Gedankengänge, aber es gibt da, glaube ich, keine so richtig gute Lösung, oder?
Nee, und ich finde halt aber auch für Spieler ist es doch auch wichtig, dass sie das Gefühl haben, sie kommen nicht zu einem Verein oder sie spielen nicht bei einem Verein, wo es immer nur darum geht, ums nackte Überleben so, sondern dass du auch denen vielleicht mal die Aussicht gibst, so, hey, wenn ihr euch richtig reinhaut, dann könnten wir auch zumindest mal Conference League spielen oder europäisch oder so. Ich glaube, das ist für viele Spieler schon irgendwie wichtig, da auch zumindest so das vorgelebt zu bekommen und nicht immer so mit diesem Anspruch reinzugehen, jetzt auch in die neue Saison, okay, bei uns geht's eh nur wieder drum, schaffen wir die Klasse oder nicht. Einfach mal vielleicht ein bisschen mehr pushen, ein bisschen mehr fordern. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt erstmal ganz gut. Ob man es dann schafft, auch eben auf Dauer diesen Ansprüchen gerecht zu werden, das können wir dann erst in 3 bis 4 Jahren noch sprechen.
Ja. Ja, aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, die Perspektive der Spieler, weil du da ja auch gemerkt hast, dass es sehr gut zu diesem Kader passt, mutig zu spielen. Und das ist aber jetzt nicht immer gut gegangen. Also wir sprechen jetzt ja nicht über Platz 7 oder 8, aber in der größeren Summe dann doch. Also unter dem Strich, wenn ich eben angucke, dass ein Embarbo auf einmal wieder offensiv eine Rolle spielt. Vargas hast du schon genannt. Überhaupt interessante Idee, Vargas auf die 10 zu stellen. Hat sehr gut funktioniert. Ja, man war abhängig von Demirovic, aber man hat Demirovic auch immer wieder in Situationen gebracht, in denen er überhaupt eine Abhängigkeit schaffen konnte durch Tore. Und auch Arne Meyer, der hat ja eine viel größere Rolle hinten rausgespielt. Der war immer so das uneingelöste Versprechen bei Augsburg. Und ich könnte jetzt eigentlich fast den ganzen Kader so durchgehen. Du merkst es, die Spielerperspektive ist bei sowas auch wichtig, bei so einer Anspruchshaltung. Und das bringt uns ja auch zu einem Aspekt, den hast du schon so ein bisschen angerissen, nämlich, dass der FC Augsburg gerade so in einer Transformation ist. Der alte FCA, der Markus Weinzierl und Daniel Bayer in seinen Reihen weiß und von Hofmann regiert wird als Präsident und einfach nur für den Klassenerhalt kämpft, der ist jetzt so nicht mehr da. Da ist in den letzten 2, 3 Jahren sehr, sehr viel passiert. Kannst du es nochmal kurz zusammenfassen? Was sind da die wichtigsten Punkte bei diesem Umbruch?
Genau, also Reuter hat sich ja zurückgezogen, nachdem es da ja auch viel Unmut gab, viel Unruhe gab. Meiner Meinung nach auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ist jetzt eher noch im Hintergrund noch tätig. Dann kam ja Marinko Jurendic vom FC Zürich, hatte auch Moser mitgebracht. Die beiden machen jetzt eben die Paul-Renz-Akademie auch unter anderem zusammen. Also geht um Talententwicklung aus den eigenen Reihen. Finde ich auch total wichtig, weil eigentlich hat gerade auch Augsburg sehr, sehr viele gute junge Spieler immer gehabt, nur die sind nie in die erste nach vorne gekommen. Also man hat diese viele Talente auch ziehen lassen, was wiederum auch bei den Fans nicht gut ankam. Und das soll jetzt geändert werden. Deswegen das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wichtiger Eckpfeiler auch für die Zukunftsausrichtung des Vereins. Und dann hat man natürlich eben mit Torup, haben wir ja gerade schon besprochen, neuer Trainer auch noch geholt. Dann hast du natürlich viele neue Spieler auch. Also ich finde, der Kader hat sich schon sehr gewandelt. Wir haben natürlich auch noch einen Huwe Leow oder so, wie du es gesagt hast, so ein paar so Urgesteine sind dann schon noch dabei. Aber gerade auch so, was im Sommer und im Winter passiert ist. Viele Leihspieler kamen jetzt auch. Könnte man natürlich auch sagen, ja gut, das bringt auch vielleicht Unruhe. Aber ich finde, das haben sie sehr gut gemacht. Also man hat, keine Ahnung, von Union Michel geholt, man hat einen Tietz geholt, man hat beispielsweise einen Babu, hast du schon erwähnt, von Fulham. Also viele Spieler, die jetzt auch echt eine Rolle gespielt haben in der Saison. Und ich glaube, der Umbruch ist aber natürlich so im Management, das ist so der größte Stein. Denn ja, mit Jurendic für mich ein Supermann. Also was der schon alles angestoßen hat, und der hat halt super gute Kontakte, auch international. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie der jetzt eben im Sommer dann auch den Kader nochmal anpassen wird.
Mhm. Christian Jakic war, glaube ich, noch so mit einer der besten Wintertransfers. Genau. Wenn man da so ein Ranking bundesligaweit machen würde, wäre er definitiv sehr weit vorne, wahrscheinlich zusammen mit Amiri von Mainz. Die neue Ausrichtung des FC Augsburg mit mehr Fokus auf Jugendspielern. Da hat natürlich dieses wunderschöne Tor von Mert Kömür jetzt auch wunderbar reingepasst am 34.
So ist es.
Spieltag.
Jüngster Bundesliga-Tor von einem FCA-Spieler.
Ach, das hatte ich gar nicht mitbekommen, siehst du mal. Ja, verrückt. Das ist natürlich, das geht dann runter wie Öl, wenn das funktioniert. Und gleichzeitig hat ja der FCA in den letzten Jahren fast so ein bisschen unbemerkt, glaube ich, eine Substanz geschaffen, auf die gar nicht so viele andere Bundesligisten in der Qualität zurückgreifen können. Also das Stadion wurde schon quasi ausgebaut, also so Funktionsräume und so weiter. Das Nachwuchsleistungszentrum hast du schon angesprochen, Geschäftsstelle und so weiter und so fort. Kann es sein, dass das jetzt quasi der perfekte Absprungpunkt ist, auch gerade für eben neue Ansprüche, weil man jetzt auf etwas aufbauen kann? Man ist durch Corona super durchgekommen im Vergleich zu ganz vielen anderen Vereinen, weil man eben einfach nicht so eine ungesunde Kostenstruktur hatte. Und das muss man natürlich auch einschränkend dazu sagen, die Abhängigkeit von Spieltagseinnahmen ist bei Augsburg auch nicht so groß wie bei anderen Vereinen mit einem größeren Stadion. Also ist jetzt, da hatte man, war man auch einfach in der richtigen Situation. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon so, dass viele andere Vereine richtig kämpfen musste in den letzten 2-3 Jahren und Augsburg, mal abgesehen vom Sportlichen, so stabil da steht, dass man jetzt wirklich überlegen kann, ja, naja, vielleicht müssen die jetzt wirklich sagen, naja, wir wollen zumindest immer in der oberen Tabellenhälfte landen, das wäre ja schon mal eine neue Ausrichtung.
Ja, total. Also ich finde, gerade wirtschaftlich steht der Verein super da. Man muss sagen, das ist halt auch wieder so ein Vorteil von den Oberschwaben ebenso, da keiner geht da drüber, auch was Investments betrifft. Da wird alles sehr stark abgewogen. Auch von Spielerinvestments muss man sagen. Ich habe es gesagt, Leihspieler ganz viele, die jetzt erstmal nicht viel gekostet haben. Teilweise sehr viele Spieler auch ablösefrei gekommen. Dann hast du mit einem Berisha ja beispielsweise 11 Millionen waren es, glaube ich, an Ablöse eingenommen. Also auch ein Pepi wurde halbwegs ohne Verlust, also bisschen Verlust haben sie schon gemacht, aber wieder weiterverkauft. Also grundsätzlich so, das ist nicht der FCA, die werden nie so krass viel Geld ausgeben. Und ich glaube, man hat jetzt auch aus dieser Pepi-Geschichte ein bisschen gelernt, dass man da vielleicht auch ein bisschen weniger auch auf die Außendarstellung, dass man da ein bisschen kleinere Brötchen wieder backt. So. Aber grundsätzlich,
gab's da
wenn man
überhaupt was zu lernen? Also nach dem, was ich gehört habe, war das jetzt nicht so, dass der FCA schon seit 10 Jahren Pepi gescoutet hat und gesagt hat, den wollen wir unbedingt haben, sondern es war eher so, dass ein Investor, der ja auch involviert ist beim FC Augsburg, gesagt hat, hier schaut mal, ich habe euch was mitgebracht.
Ja gut, ich finde, man kann halt davon lernen, wie man das Ganze kommuniziert hat, denn das war schon
ja,
eine ziemliche Nullnummer.
Das war ein Desaster, ja.
Ja, und ich finde am Ende, dass ein Spieler nicht funktioniert, das ist überhaupt keine Schande und vor allem so ein junger Spieler, dass er dann auch weg wollte und so, mein Gott, auch das ist schon vorgekommen. Wie gesagt, das wäre ja auch alles nicht so ein Big Deal gewesen, wenn man das nicht vorher so riesig aufgebauscht hätte. Und hier sagt irgendwie der El Treno aus der MLS kommt jetzt, der neue Heilsbringer. Weil es witzigerweise ja so ist, dass gerade Spieler wie beispielsweise ein Demirovic, der ja in diesem Tauschgeschäft mit Gregoric kam, oder jetzt eben auch ein Tietz, der von Darmstadt kam, oder du hast Jakic angesprochen, der bei Frankfurt auch nicht mehr so zum Zug kam. Das sind ja eher so die Stars, nenne ich es jetzt mal, bei Augsburg, die dann irgendwie ihre eigenen Geschichten schreiben und die wiederum wurden aber vorher ja gar nicht so groß angekündigt oder, also ich finde, Augsburg tut gut daran, einfach so den Sport für sich sprechen zu lassen, aber um jetzt nochmal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, genau, ich finde wirtschaftlich, wir stehen super gut da, man darf dann auch gerne vielleicht andere Ziele ausschreiben, denn man hat ja auch noch den Backup eben mit David Blitzer, mit dem Investor im Rücken. Also ich habe auch von Michael Ströll wieder gelesen, er meinte auch, rein von den Zahlen muss man eigentlich zwischen 12 und 10 landen, denn das ist eigentlich das, was wirtschaftlich auch von Augsburg so, was das widerspiegeln würde.
Und eine ganze Zeit lang sah es ja auch so aus, also man ist jetzt ja auf 11 gelandet, also man hat dieses Ziel erreicht, aber es sah ja zwischendurch wirklich so aus, als würde man nach Europa reinrauschen. Also Jestorup kommt, man gewinnt viele Spiele, hinten raus in der Hinrunde gibt's dann ein paar Niederlagen, aber da hat man gegen Dortmund gespielt, dann geht's los, sehr, sehr schwer, noch verbliebenes Spiel aus der Hinrunde gegen Leverkusen, aber sehr knapp. Ne, wir erinnern uns, das war eins der ersten Spiele, wo Leverkusen dann mal wieder in der Nachspielzeit irgendwie das 1-0 machen musste. Und was vor allem auffällt, wenn man jetzt auf die Saison blickt, sind, finde ich, zwei Sachen. Das eine ist, es gab immer wieder diese guten Phasen, die aber nicht durchgezogen werden konnten. Also klar, du verlierst mal irgendwann, aber es gab auch schlechte Phasen. Also Konstanz ist weiter ein Thema. Ich denke, da sollten wir gleich nochmal drüber sprechen. Und das Zweite ist, und das hat ja Jestorup auch so benannt, ab dem Moment, wo das ursprüngliche Ziel, nämlich Klassenerhalt, geschafft war und man ein neues Ziel hatte, nämlich Europapokal, das war mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt, wo man da richtig an die sich hätte ransaugen können, ab da hat irgendetwas blockiert in der Mannschaft oder es hat etwas gefehlt. Er selbst konnte es nicht so ganz erklären. Was ist denn zu diesen beiden Aspekten deiner Meinung nach zu sagen?
Also Konstanz, keine Ahnung, kann ich mich nicht erinnern, wann das jemals der Fall bei Augsburg war. Also jedenfalls nicht seit ich Fan bin, das ist jetzt auch schon einige Jahre. Das ist einfach nicht unsere Stärke. Vor allem Schlussspurt ist nicht unsere Stärke. Also immer wieder hinten raus bringen wir uns selber dann in Bedrängnis. Jetzt am Ende waren es ja 5 Spiele, die man nicht gepunktet hat. Selbst Darmstadt hat 1 von den letzten 5 Punkte geholt. Also Rückrundentabelle sah erst sehr gut aus. Ich meine, sonst wäre man ja gar nicht nochmal in die europäische Nähe gekommen. Dann aber, wie gesagt, hinten raus wieder komplett Spiele aus der Hand gegeben. Und du hast es gesagt, so irgendwie die Luft, also es wirkte so, als ob die Luft raus ist, und ich verstehe aber nicht, woher das kommt, weil ich mir denke, was gibt's denn Größeres als Motivation, wie wenn du als Spieler weißt, du könntest vielleicht Conference League oder Euro League spielen.
Das brauchte vielleicht einen neuen Athletiktrainer.
Ja, nee, da haben wir ja, sind wir ganz gut. Aber klar, ich meine, man muss natürlich auch sagen, Finn Dahmen verletzt sich dann auch noch. Man hat es jetzt auch beim letzten Spiel wieder gemerkt, so Kubek mit dem Schnitzer da gegen Leverkusen. Ich finde, Kubek ist trotzdem ein solider Backup, aber man merkt halt dann doch, gerade wenn halt Schlüsselpositionen dann wieder mit Verletzungen, das ist bei einem Kader wie bei Augsburg, wir sind jetzt kein Leverkusen, wo von der Bank noch 1000 Talente nachrücken können und wo man ewig rotieren kann. Sobald wichtige Spieler ausfallen, hast du halt ein Problem. Und da kann Torup halt auch nur so und so viel machen. Ganz stark hat man es gegen Leverkusen gemerkt, wo ja dann eben auch, du hast es vorhin gesagt, Nachwuchsspieler auf einmal mit in den Kader gerückt sind. Auch ein Sven Michel beispielsweise, für mich jemand, der überhaupt keinen Effekt auf diese Saison hatte. Für mich jetzt keine Verpflichtung, die ich positiv vermerken würde. Der kann mal noch mal 10 Minuten spielen oder so, aber das ist für mich jetzt niemand, der über weitere Strecken noch mal reinkommen sollte. Und auch beispielsweise ein Bellio oder so. Also wir haben schon auch noch viele Spieler so an Ballast, die einfach das Niveau nicht, finde ich, mitbringen, um Bundesliga zu spielen. Da muss man dann schon echt auch noch mal vielleicht im Sommer ein bisschen nachjustieren. Und ja, Motivation, keine Ahnung, woran es da gelegen hat. Also das ist natürlich schwer von außen jetzt auch zu bewerten.
Also was man halt auf jeden Fall gesehen hat, war, dass es offensiv einfach dann ja wieder das alte Augsburg war. Also aus den letzten 4 Spielen hat man Expected Goals Wert 4-mal von unter 1,0. Nur in Dortmund hatte man einen guten Expected Goals Wert, da hatte man 2,5, aber Dortmund leider 4,0 und deswegen war das auch ein 1:5, was dann irgendwie auch in Ordnung ging. Also gerade in der ersten Hälfte hatte man da ja gute Chancen, aber zweite Hälfte dann ging es dahin. Und ein bisschen hatte man den Eindruck, dass auch die Torup-Magic da verflogen war. Also er hat ja Dinge eingeführt, 4-4-2-Raute, viele Verlagerungen, sehr gutes Pressing im Raum, du hast es ja auch schon beschrieben, und man stand dann aber auch im tiefen Block im Zentrum sehr gut, weil man dann eben das Zentrum ja mit einer Raute kann man das Zentrum ja auch ganz gut dicht machen. Die Flügelspieler müssen viel laufen, aber das haben sie hinbekommen. Und in dieser Phase gab es aber immer wieder dann Dreierketten bei Rückstand, die einfach nicht funktioniert haben, also die wollten nicht funktionieren. Ich habe mit Tobi eine Sendung aufgenommen nach dem 34. Spieltag, Tobi Escher, und der hat auch gesagt, er versteht es nicht, warum Torup das wieder und wieder probiert hat, weil der Kader einfach nicht entsprechend aufgebaut ist. Du hast nicht die Schienenspieler, die diese Funktion, die ganze Seite zu beackern, so richtig wahrnehmen können. Das heißt, wenn wir jetzt der Saison von Jes Torup mal eine Schuhnote geben würden, welche wäre das?
Für mich wäre es, glaube ich, eine 3. Also befriedigend. Ich finde es befriedigend für das, was Augsburg, wo wir hinwollen, was wir mitbringen, auch wie gesagt an spielerischer Qualität. Denn auch da muss man sagen, mit was er teilweise arbeiten muss, ich habe es gerade gesagt, ist halt dann auch teilweise auch zweitklassig. Dafür finde ich, hat das schon gut bis befriedigend gemacht, aber eben halt diese Ausreißer nach unten immer wieder, dieses keine Konstanz reinbringen, kann für mich keine bessere Note als eine 3 geben. Auf jeden Fall noch Potenzial da, aber man muss auch sagen, er ist noch keine ganze Saison beim Verein. Ich bin dann schon sehr gespannt, wie die kommende Saison auch laufen wird, wenn er wirklich mal vielleicht auch beim Kader mehr mitsprechen kann, wenn er mal auch wirklich nachhaltig, er gilt ja auch als jemand, warum er geholt wurde, weil er ein Trainer ist, der nachhaltig Leute und Ideen auch aufbaut. Und da bin ich dann schon gespannt eben, ob man das jetzt so eine nachhaltige Entwicklung vielleicht dann jetzt auch im Jahr 2 nochmal mehr spürt und mehr beobachten kann. Sonst muss ich sagen, was mir auch immer wieder auffällt, du hast gesagt, Demirovic, also ich meine, der hat eine Top-Saison gespielt, ist ja für mich auch der Spieler der Saison, also muss man ihn nennen, hat sich da wirklich verdoppelt, also von zur letzten Saison fast doppelt so viele Vorlagen, doppelt so viele Tore gemacht, ist wirklich absolute Elite, muss man sagen. Ich glaube, bei vielen läuft er immer noch so unterm Radar, wenn man sich die Topscorer-Listen anschaut mit einem Guirassy und Co., dann siehst du da einfach einen Demirovic, den du gar nicht so auf dem Schirm hast. Mhm. Aber der hat echt eine super Saison gespielt. Trotzdem muss man sagen, mir ist das offensiv immer noch zu wenig verteilt. Also Jan Tietz beispielsweise konnte da als Nummer zwei ganz gut mitgehen. Aber wenn die zwei nicht funktionieren oder wenn einer von beiden verletzt ist, dann ist es halt gleich so, okay, wir haben niemanden sonst im Grunde. Uns fehlt beispielsweise Beljo, hatte ich halt so die Hoffnung, als sehr, sehr großer physischer Stürmer, dass der vielleicht auch das eine oder andere Kopfballtor mal macht oder so, aber der hat nicht diesen Schritt gemacht. Und auch Standards zum Beispiel ist für mich immer noch ein Riesenthema. Da könnte man noch so viel mehr rausholen. Ich liebe persönlich auch einfach Tore nach Standards, Ecken, Freistöße. Du hast einen Arne Engels, der sehr gute Freistöße macht, aber das ist mir nicht gefährlich genug. Und das sind, glaube ich, auch alles Faktoren. Wenn du niemanden hast, der die Tore macht, wie willst du dann die Spiele gewinnen? Dafür sind wir auch einfach nicht stabil hinten, muss man sagen, dass du immer auf zu null, also das war ja seltenste, das war so der Running Gag dann auch irgendwann mit Finn Dahmen, dass er es einfach nicht schafft, sein Tor sauber zu halten. Hm. Und ja, ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, also warum es dann hinten raus auch wieder so wenig gut war.
Ja, und das ist halt dann so enttäuschend, dass es dann doch wieder so eine durchwachsene Saison ist. Man darf natürlich froh darüber sein, dass man im gesichersten Mittelfeld gelandet ist und dass man vor allem mit diesem Abstiegskampf nichts zu tun hatte. Der war wirklich nervenaufreibend, hört man in verschiedenen Royal-Segmenten, kann man das sehr gut nachhören, glaube ich, in dieser Saison. Aber eben genau dieses In-the-Middle Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Ich glaube, das ist das, was bleibt. Und da stellt sich für mich die Frage, wie glaubst du, geht das Umfeld damit um? Denn da haben wir ja auch eine sehr positive Entwicklung gesehen. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das Stadion war häufiger ausverkauft, als man nach den ersten Spieltagen gedacht hätte. Ich sage es ganz ehrlich, die Stimmung war auch sehr gut. Und man hatte auch das Gefühl, es gab eine sehr große Dankbarkeit dafür, dass jetzt mal etwas probiert wurde und dementsprechend auch eine Gelassenheit fast schon dem gegenüber, dass das halt nicht immer klappen kann. Weil immerhin haben wir es mal probiert. Also wie würdest du sagen, hat sich die Stimmung verändert?
Ja, eigentlich ziemlich so, wie du gerade gesagt hast. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus Dankbarkeit, Hunger nach mehr. Man ist wieder wer, also so ein bisschen auch so dieses, dass auf einmal über Augsburg gesprochen wurde, auch in den Medien und so über Europa. Das war ja jahrelang nicht der Fall. Also man hat mal europäisch gespielt, das liegt aber Jahre zurück. Und dementsprechend, ich glaube, das war für viele total Balsam für die Seele, dass auf einmal eben auch Demirovic eben positiv aufgefallen ist, dass man halt mal wieder wer war und auch so wahrgenommen wurde. Und ich glaube, viele Fans haben halt auch bei Augsburg immer das Gefühl, das Potenzial wäre da, aber es würde irgendwie in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft. Und wir haben ja auch unglaublich viele Trainer verschlungen. Also einfach mal so auch da, ich glaube, auf der Trainerposition, man sehnt sich nach Konstanz, dass man da einfach mal jemanden hat, der so ein bisschen, Christian Streich wird so hochgesetzt, aber so jemanden, der zumindest mal vielleicht 3-4 Jahre am Stück so seinen Stempel aufdrücken kann, der zur Region passt. Und das habe ich schon eben das Gefühl, dass Torup so, ich habe ein witziges Video von ihm auch mal gesehen, wie er, dass er jeden Tag mit dem Fahrrad zur WWK-Arena, zur Geschäftsstelle fährt. Da haben sie ihn so begleitet. Ganz bescheidener, normaler Typ. Ich glaube, auch wenn er durch Augsburg läuft, Leute können mit dem easy Fotos machen. Also der ist kein Star oder so, bringt da auch kein Gehabe mit. Und ich glaube, sowas kommt in Augsburg immer gut an. Trotzdem habe ich schon gemerkt, dass es hinten raus jetzt wieder auch ein bisschen gemurrt hat, so in den Fans, in der Fanszene. Denn eben viele haben halt auch gesagt, ey, jetzt verfallen wir doch wieder in diese alten Muster und es wäre doch mehr drin gewesen. Und man sieht es ja in Heidenheim, auch ein sehr kleiner Verein, die es auch geschafft haben. Warum? Also ja, dieses verpasste Chance, wie ich es eben auch gesehen habe, das glaube ich, ist schon auch bei allen Fans drinnen, ja.
Und machst du dir auch Sorgen, dass wenn jemand wie Demirovic vielleicht ja auch wegbrechen könnte, ich meine, will jetzt auch nicht zu sehr in die Saisonvorschau auf die nächste Saison eingehen, aber es ist ja schon, also du hast ihn ja als eigenen Punkt hier mitgebracht, weil er eben so wichtig war in dieser Saison.
Ja doch, also ich meine, auch wenn man unseren Sportdirektor hört, der sagt auch, man wird sich dem nicht komplett verschließen. Er hat einen Vertrag bis 2026, man müsste aber dann schon im zweistelligen Millionenbereich reingehen, um da Sündimirovic loseisen zu können von Augsburg. Klar, wenn du so eine super Saison spielst, dann weckt das ja immer das Interesse von größeren Vereinen. Also ich glaube, der wird schon das ein oder andere Angebot reinflattern. Auch aus Demirovics Sicht, ich meine, für den ist Augsburg sicher nur eine Zwischenstation, muss es sein, denn wenn du so gut spielst, dann willst du vielleicht auch mal international irgendwie mit reingreifen. Ich habe da schon Sorgen, weil er natürlich als Kapitän auch unglaublich wichtig ist. Er bringt auch menschlich so viele. Ich hatte mal ein langes Interview mit ihm. Sehr, sehr ruhiger, bescheidener Typ, sehr besonnen auch. Trotzdem hat er so eine ganz, ganz natürliche Dominanz als Mensch. Also der bringt das schon einfach mit. Ich glaube, das musste der jetzt nicht lernen. Und ist da ja aber in eine Lücke reingegangen in Augsburg, wo wir jetzt lange auch niemanden hatten, der so ja tonangebend war. Und gerade als Gregoritsch auch weggegangen ist, der ja auch wichtig fürs Teamgefüge war. Mhm. Da ist er jetzt rein. Und ich meine, mit Finn Dahmen beispielsweise ein sehr junger Torwart, oft sind es ja auch die Torwerte, wie auch ein Giekewitz war super wichtig, was das betroffen hat. Aber der ist ja auch weg. Von dem her, wenn jetzt beispielsweise ein Demirovic den Verein verlässt, ich wüsste jetzt auch spontan gar nicht, wer kann diese Rolle in der Kabine auch überhaupt so einnehmen. Denn wir haben schon viele junge Spieler und wir haben sonst auch viele Spieler, die eher so mitschwimmen, würde ich sagen.
Ja. Ja, ist ein interessanter Punkt, wenn man so auf den Kader aus dieser Perspektive herausblickt. Wenn ich jetzt mal von den Leistungen auf dem Platz ausgehen würde, dann hätte ich gesagt, ein Spieler, der zumindest eine nächste Stufe genommen hat, ist Felix Udokai. Auch so ein bisschen unterm Radar, aber hat die meisten klärenden Aktionen ligaweit, hat die siebtmeisten abgefangenen Pässe und ist eben einfach mit dafür verantwortlich, dass die Strafraumverteidigung, die früher echt ein Problem war bei Augsburg, Tore aus dem Rückraum, Tore am 5-Meter-Eck, also am kurzen Pfosten, keine Ahnung, wie oft man das gesehen hat, die aber dieses Jahr wirklich viel besser war. Und das ist ja auch ein junger Spieler, der ja auch eine hohe Identifikation mit diesem Verein hat, weil der hat schon wirklich so einiges erlebt. Also den hätte ich jetzt mal so reingeworfen aus sportlicher Sicht, aber ob das halt quasi von den anderen Aspekten, die man braucht, passt, weiß ich nicht.
Ja, von der Persönlichkeit habe ich da auch noch so ein bisschen so ein Fragezeichen. Ich hätte früher wahrscheinlich auch gesagt Niklas Dorsch oder so, aber der ist halt so viel verletzt, dass er halt immer wieder raus ist. Und du brauchst da, glaube ich, schon jemanden, der halt fast jedes Spiel macht. Also der einfach so immer wieder auf dem Platz steht und da einfach maßgeblich eine Rolle spielen kann. Da sehe ich Niklas Dorsch nicht. Ja, ein Vargas vielleicht, aber da weiß man ja auch nicht, wie lange der noch bleibt. Von dem her, das ist halt auch das Problem. Wir haben natürlich jetzt auch gerade in der letzten Transferphase viele neue Spieler bekommen, die halt jetzt ihre erste Saison beim FCA gemacht hat. Und die sehe ich halt da noch nicht in dieser Rolle.
Also Finn Dahmen kann das nicht machen, obwohl er von hinten das Spiel so dirigiert ein bisschen.
Aktuell noch nicht, sehe ich nicht. Mhm.
Aber gut, auf der anderen Seite, allein was Finn Dahmen verändert hat bei Augsburg, das ist ja, also ich meine, es ist jetzt auch nichts mehr Neues, aber es gehört halt in diesen Saisonrückblick mit rein. Das ist, dass man jetzt einen mitspielenden Torhüter hat, der zwar auch noch seine Probleme hat, also hast du ja auch angesprochen, er hatte seine Wackler und es gibt auch immer so Momente, da ist Finn Dahmen so ein bisschen zu gierig, gerade im 1 gegen 1, wartet nicht genug, aber das ist halt auch was, was du nur mit Erfahrung auch lernen kannst. Aber dass da jetzt jemand steht, der einen Ball auch unter Druck mal zum Mitspieler bekommt und vielleicht sogar über eine Pressinglinie drüber, das ist schon einfach irre, was das allein bei Augsburg verändert hat. Deswegen, ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber es ist halt auch schwierig, so von außen in so einen Kader reinzublicken, Entschuldigung. Jetzt sind wir sowieso schon so ein bisschen in der Kaderbewertung. Du hast ja im Prinzip, also dein MVP ist Ermedin Demirovic, das habe ich schon richtig rausgehört.
Genau, genau. Ich glaube, jeder andere wäre auch seltsam.
Ja, also du bist dir einig mit den Hörerinnen und Hörern, die haben auch zu 74% Demirovic gewählt. Es gibt eigentlich kaum einen Bundesligisten, bei dem es deutlicher ist. Ich gucke gerade, doch, beim FC Bayern. Harry Kane, 78%. Kleiner Spoiler fürs Bayern-Segment. Aber ja, okay, also das ist sehr, sehr eindeutig bei Demirovic. Aber über wen müssen wir denn noch sprechen, dass wir jetzt nicht im Nachhinein dann nach der Aufnahme sagen, ach, da haben wir noch jemanden unter den Tisch fallen lassen?
Ich habe ihn vorher auch schon angesprochen, für mich auf jeden Fall Tietz so der zweitwichtigste Spieler in dieser Saison, weil er eben einfach nochmal in der Offensive eine weitere Option gegeben hat. Und ich finde es halt enorm, was er für einen Sprung gemacht hat, denn er kam ja davor von Darmstadt aus der zweiten Liga, hat da auch schon eine grandiose Saison gespielt. Also das war eine super Verpflichtung, auch für relativ wenig Geld. Und der hat aber, finde ich, innerhalb von kürzester Zeit eben diese tragende Rolle eingenommen und deswegen für mich so, ja, der Unsung Hero, glaube ich, nennst du ja diese Rubrik. Mhm. Klar, über ihn wurde schon auch viel gesprochen, deswegen Unsung vielleicht nicht ganz, aber auf jeden Fall ein Hero für mich.
Ja, und vor allem ja der Spieler, der zusammen mit Vargas vielleicht am meisten davon profitiert hat, dass jetzt Torup kam, oder? Also, weil man auch das Gefühl hatte, ich meine, lange Bälle sind ja nicht komplett weg bei Augsburg. Und da war halt einfach Philipp Tietz oft der Zielspieler. Und als das dann, die ersten Spiele waren sehr, sehr gut mit ihm. Und als man dann in Anführungszeichen nur noch 1-1 unentschieden gespielt hat eine Zeit lang, lag es auch daran, dass dann Philipp Tietz kurz mal ein bisschen, weiß nicht, ausgepumpt, vielleicht overperformed, wie auch immer gewirkt hat. Aber das hat sich ja wieder gefangen. Und das fand ich interessant zu sehen, dass Philipp Tietz so von Toro profitiert hat, während Pep Jell, der offenbar nach allem, was man weiß, auf Wunsch von Jes Torup kam und der auch wieder und wieder eingewechselt wurde, bei dem hat man das gar nicht gesehen. Und nee, da siehst du, selbst für Trainer, die Spieler kennen, ist es offenbar schwer vorherzusagen, wer in welcher Situation gut funktioniert und helfen kann.
Und ich glaube, wen du vorhin auch schon angesprochen hast, Mbabu hat natürlich auch eine grandiose Saison gespielt. Ich bin sehr, sehr traurig, dass der nur zur Leihe da war. Ich hätte den sehr gerne auf Dauer bei uns gesehen. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall auch für die kommende Saison wieder so jemanden wie Mbabu, der eben auch ja immer wieder am Flügel halt hin und her. Das hat so viel Impulse, kreative Impulse gesetzt. Das hat man richtig gespürt, finde ich.
Ja, und interessanterweise auch auf der anderen Außenverteidigerposition, Iago hatte wirklich einige sehr gute Spiele mit dabei, jetzt nicht über die komplette Saison und hat auch nicht so viele Spiele gemacht, im Vergleich mit Mbabu zumindest, aber ich spreche es halt deswegen an, weil ich weiß gar nicht, wie viele Saisonvorschauen in Folge ich aufgenommen habe und gesagt habe, boah, Außenverteidigerposition bei Augsburg ist ein kleines Problem.
Der verlässt uns ja jetzt, also ja, auch das wieder jetzt wieder eine offene Position. Aber ja, das ist auf jeden Fall auf beiden Seiten ja immer eine Baustelle.
Und dann den Moment der Saison haben wir ja auch schon abgegrast. Das war die Entlassung von Enrico Maaßen. Wenn du jetzt mal so beschreibst, wie verlief denn die Saison für dich und mit welchem Blick schaust du jetzt denn dann nach vorne? Weil da waren jetzt schon wieder einige Fragezeichen mit dabei, jetzt wo wir allein über Spieler geredet haben.
Na, die Saison insgesamt war für mich schon wieder so eine Achterbahnfahrt von ganz, ganz bescheidener Start. Dann eine sehr gute Phase mit vielen Höhen auch, mit vielen überraschenden Höhen auch. Und jetzt am Ende halt dann doch wieder so ein Dämpfer. Also es wird nie langweilig, auf jeden Fall als Augsburg-Fan, würde ich behaupten. Du weißt auch nie, was so um die Ecke kommt. Und grundsätzlich so Ausblick für die Zukunft, muss ich sagen, erstmal zuversichtlich. Ich glaube, so zuversichtlich bin ich seit langem nicht in der Saison gegangen. Denn ich finde, man hat eben viel Gutes auch gesehen und ich hoffe, man kann da jetzt einfach drauf aufbauen, hoffentlich auch mal weniger Verletzte, dass man halt auch einfach, was die Startelf betrifft, mehr Konstanz reinbekommt, dass man nicht so viel rotieren muss und dann eben auch nicht auf Spieler zurückgreifen, die halt, wie gesagt, einfach die Qualität nicht mitbringen. Und ja, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was eben der Sommer so auch auf dem Transfermarkt, denn ich glaube schon, wir haben es gesagt, einige Leihspieler gehen weg, Iago geht, wie gesagt, weg. Also man wird auf jeden Fall, auch gerade nach der EM bin ich sehr gespannt, weil der ein oder andere Spieler wahrscheinlich auch eine gute EM machen wird. Wie das dann eben auch, was das für einen Effekt haben wird auf den Transfermarkt.
Ja, sehr interessanter Aspekt. Was war dein Lieblingsspiel diese Saison?
Boah, erstens bin ich bei sowas, mein Gehirn vergisst immer viel oder verdrängt auch viel.
Was ja auch oft gut ist.
Ich würde jetzt kein einzelnes rauspicken, aber ich glaube, die Spiele, wo wir halt eben ganz spät noch Punkte geholt haben, haben mich am meisten angezündet. So als
ja, Fan. Okay. Mhm. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Okay, ich war mir nicht sicher, ob du mit Darmstadt 6-0 gehst, aber das war halt so freakig irgendwie auch mit dieser ganz, ganz schnellen Führung, dass es dann ja fast so ein bisschen ausgeplätschert ist, diese Partie. Dann fehlt uns nur noch, Tizi, das GIF der Saison.
Ja, und ich bin auf jeden Fall nicht so eine Gift-Person, aber ich habe eins rausgesucht. Und du hast gesagt, das ist Robert Redford, glaube ich.
Ja, ich
zeig's mal hier auf meinem Handy. Auf jeden Fall, man sieht einen Mann, der lächelt und es wird so auf sein Gesicht gezoomt und er nickt so in die Kamera. Und ich finde, das zeigt so ganz gut die Saison von Augsburg, weil er halt einfach so eigentlich ganz zufrieden, finde ich. Süffisant auch lächelt. Und ich glaube, so kann man auch aus dieser Saison rausgehen. So, hey, man hat lang überhaupt auch noch Spannung drin gehabt. Das ist ja auch was wir gar nicht so jetzt thematisiert haben. Mal positive Spannung. Also nicht so diese Angst, oh Gott, wir steigen ab, sondern eher so dieses, hey, wir können wirklich noch was Geiles erreichen. Wir können noch was reißen. Diese Spannung hatte ich, glaube ich, als Augsburg-Fan, jedenfalls seit ich Augsburg-Fan bin, noch gar nicht.
Ja, okay. Also sehr, sehr schön, wird natürlich verlinkt. Und wenn ihr das GIF einmal gesehen habt, dann werdet ihr euch daran erinnern. Ja. Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben, Tiziana?
Boah, irgendwas, was wir vergessen haben. Naja, Jakic, ich glaube, du hast ihn vorhin angesprochen, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wir haben ja die Kaufoption, dass er eben auch über die Saison bleibt, was ich sehr begrüßen würde. Und dann, ja, ich meine, alles, was Nachwuchs betrifft, ich finde, das sollte jetzt nur eigentlich der erste Impuls gewesen sein in diesem letzten Leverkusen-Spiel. Ich würde da schon gerne mehr junge Spieler in Zukunft auch mal sehen, dass die dann auch die Chance bekommen. Ich denke da immer an einen, ich glaube, es war Louis van Gaal, oder, der damals Bartstuber, Alaba, ja, alle genau, nach oben geholt hat. Müller natürlich, das ist für mich immer so das Paradebeispiel. Sowas würde ich eben auch gerne mal in Augsburg sehen, dass wir jungen Spielern, die vielleicht auch anfangs nicht so funktionieren, aber dann bekommen sie halt mal 10, 15 Minuten Einsatzzeit, dass die zumindest mal ein bisschen oben schnuppern dürfen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Andererseits muss man sagen, also das Van Gaal Beispiel ist natürlich halt auch der Extremfall, weil das sind alles Spieler, die haben es später auch bei anderen Vereinen geschafft. Das war eine goldene Generation. Deswegen ganz so, also ihr werdet nicht Van Gaal 2009, 2010 kopieren, aber Mert Kümmel, das war jetzt schon mal schön zu sehen, so jemanden. Und das fällt ja durchaus auch auf. Er ist mit Abstand der Jüngste in diesem Kader. Also mit 18 Jahren. Und dann kommt Arne Enges, der jetzt 20 ist. Also das ist schon im Vergleich zu anderen, die schon mehr 18-, 19-Jährige auch mit dabei haben, jetzt auch nicht arg viel mehr, aber so eine Handvoll Spieler sind das eigentlich immer, allein um auch das Training aufzufüllen. Da zieht ja bestimmt auch jetzt Torup Leute hoch. Da bin ich auch gespannt drauf. Also es wird nicht langweilig werden.
Genau, es wird nicht langweilig. Und was ich zumindest gehört habe, gibt's wohl die Option, dass wir den Schweizer Nationaltrainer für die Torwerte verpflichten könnten. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, wie er heißt. Patrick Folletti. Und jeder, der weiß, wer alles aus dieser Schmiede kommt, das wäre auf jeden Fall was natürlich auf der Torwartposition vielleicht auch für den Damen sehr gut tun würde.
Folletti zu Augsburg, das ist ja ein Banger, diese News. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das wäre richtig krass. Folletti, also jeder, der sich mit Torwarttraining ein bisschen auseinandersetzt, der kommt so schnell auf seinen Namen. Jetzt bin ich richtig hyped.
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass man so jemanden vielleicht nach Augsburg lotsen kann. Aber naja, man merkt natürlich schon auch diesen Schweizer Einschlag von Jurendić, der ja beim FC Zürich eben war. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass Torup und Jurendić durch, eben du hast es gesagt, Kopenhagen und Zürich da jetzt nochmal eine Internationalität und internationale Kontakte auch mitbringen, die eben auch dem FCA ganz gut tun. Also man hat es ja auch gesehen, sehr, sehr viele Spieler, die auch so eher unterm Radar fliegen, auch ein Pep Biel eben von Olympiakos ja jetzt gekommen und so. Das waren eigentlich nicht so Spieler, die ich sonst so zu Augsburg gepackt hätte. Aber finde ich an sich cool, dass man da auch mal so ein bisschen, ja, so internationaler aufgestellt ist.
Ja, und das zeigt doch schon auch wunderbar, wie schwierig es auch manchmal ist, den richtigen Weg zu finden. Denn was wir uns gerade quasi gewünscht haben vom FC Augsburg ist, zieht mehr Jugendliche hoch, holt euch internationalere Spieler, seid erfolgreicher und kommt da bitte mal nach Europa. Und da sieht man schon, ja, die Balance macht's halt dann und die ist auch nicht immer so einfach zu finden. Also manche Dinge, alles wird wahrscheinlich sehr schwierig, aber alles scheint halt wieder möglich. Und ich glaube, das ist quasi, wenn man einen Strich drunter macht unter dieses ganze Segment, das, was sich beim FC Augsburg verändert hat. Man hatte das schon, als Enrico Maaßen kam, weil es einfach ein hochspannender Trainer war und auch noch ist. Also nur weil man einmal es nicht umgesetzt bekommen hat, bedeutet das nicht, dass das nie wieder klappen wird bei Enrico Maaßen. Da hatte man schon das Gefühl, er hat ja auch damals vor allem in den ersten Spielen extreme Dinge probiert, auch im taktischen Sinn. Einmal hat es funktioniert, ansonsten war es ganz fürchterlich. Oder, nein, nicht ganz fürchterlich, aber er musste dann wieder ein bisschen zurückdrehen. Und er wird das aber mitnehmen. Und es hat mich in der Rückschau ein bisschen erinnert an die erste Saison von Sandro Schwarz oder die Abstiegssaison dann, in der dann Sandro Schwarz dann auch entlassen wurde. Also nicht Abstieg, man war im Abstiegskampf, so meine ich es natürlich. Wo auch Sandro Schwarz dann später in einem Podcast erzählt hat, ja, wir waren halt dann defensiv stabil und wir haben keine Tore mehr kassiert und das hat mir gefallen. Und dann wollte ich unbedingt, dass wir meine offensiven Ideen umsetzen. Und dann habe ich das zu früh gemacht. Und dann sind wir auch deswegen wieder defensiv instabil geworden und dann hat gar nichts mehr funktioniert und ich konnte nicht mehr gegensteuern. Und das ist jetzt nicht exakt so, wie es bei Augsburg war, weil er hatte die komplette Saisonvorbereitung und das ist sicher was, da müsste er nochmal in seiner Analyse drauf gucken, was ist in der Saisonvorbereitung falsch gelaufen. Mhm. Aber ansonsten habe ich da schon Parallelen erkannt und das scheint halt typisch zu sein für junge Trainer, ist ja auch nicht, kann man sich ja auch sehr leicht herleiten. Das heißt, man hat was gewagt, das ist nicht gut gegangen, aber man ist dabei geblieben, Dinge zu wagen. Das, was bei Augsburg bisher immer war, man ist dann wieder zurückgefallen auf, sorry, Markus Weinzierl.
Ja.
Und das ist diesmal nicht passiert und das ist doch schön.
Ja. Nee, ich bin zufrieden. Also, ich gehe mit einem guten Gefühl jetzt erstmal aus dieser Saison raus.
Das ist doch schön und ich gehe mit einem guten Gefühl aus dieser Sendung raus. Tiziana Höll, die schon mitten, ich bin so neidisch auf dich, die schon mitten in der EM-Vorschau drin hängt. Ich werde es natürlich verlinken. Tiziana, wie schaffst du das jetzt schon, EM-Vorschauen zu produzieren?
Na, das liegt halt daran, dass ich mich sonst die letzten Wochen ziemlich rausgezogen habe, schon aus allem, was gerade noch so lief. Ich persönlich muss sagen, meine Vorfreude auf die EM war jetzt einfach so groß, dass ich keine Lust hatte mehr zu warten. Und macht sehr viel Spaß, sich da jetzt schon ein bisschen reinzufuchsen in die verschiedenen Länder. Und da werde ich natürlich eben auch gucken, welche Augsburger da dann wo spielen werden. Es sind einige mit dabei. Also gerade die Schweizer, wie gesagt, auch vorne mit dabei. Ja, doch, also macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, du hast noch ein bisschen, oder? Hast noch ein bisschen was anderes, was du abarbeiten musst.
Ja, ich glaube, 15 Sendungen sind es noch. Oh. Und nebenher muss ich aber die EM schon planen. Aber gut, vielleicht melde ich mich dann nochmal bei dir. Aber das ist jetzt was anderes. Ich werde deine EM-Vorschauen verlinken. Ich empfehle sie schon sehr, wenn ihr auf EM-Feeling, ins EM-Feeling jetzt schon reinkommen wollt, dann einfach Tiziana bei YouTube folgen und dann seid ihr da gut versorgt. Tiziana, vielen, vielen lieben Dank, dass du hier mit dabei warst.
Sehr gerne.
Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, weil ihr habt diese Sendung hier möglich gemacht. In der Folge danke ich Malik, Charisteas, S04, Pommes, Delaney, Pfannenkiel, Erik82, Darling, Kulpa E und Hans Maulwurf. Sie alle sind auf rasenfunk.de/supportersclub gegangen und haben uns finanziell unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr euch dann für die EM-Sendung interessiert, dann müsst ihr bitte den Nationalteams-Feed abonnieren. Alle deutschen Spiele und auch alle anderen Sendungen, die werden nur dort veröffentlicht. In diesem Feed hier ist nach dem Rasenfunk Royal erstmal Pause. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter, bleibt gesund. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.